Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
It's Warhol, actually. Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol.
Nicht der einzige glühende Verehrer Andy Warhols. David Bowie war das. Mit einer kleinen Eloge zur Begrüßung. Willkommen im Kompressor, heute mit Gesa Ufer und mit sehr angenehmem Besuch. Die Kulturjournalistin, Autorin, Produzentin und neuerdings auch Musikproduzentin Katja Eichinger begleitet uns durch die kommende Stunde. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Und was sie an Andy Warhol so mag, darüber reden wir gleich. Schön auch, dass Sie vor den Radiogeräten dabei sind. Viel Vergnügen. Er war der Mann mit der Silberperücke, der Schöpfer der Band Velvet Underground, Siebdruck und Super 8 Filmpionier und außerdem auch Fachmann in Sachen Selbstvermarktung in New York. Er öffnet heute die erste große US-Retrospektive zum Werk des Künstlers Andy Warhol. Seit über 30 Jahren, 350 Werke des Pop-Art-Künstlers sind dort zu sehen. Museumsdirektor Adam Weinberg spricht von einer der komplexesten Unternehmungen unserer Geschichte. Warum das, fragen sich da wahrscheinlich viele. Ist Andy Warhol nicht der Meister des Oberflächlichen, einer, der eigentlich eher in den Museumsshop als ins Museum gehört? Anders gefragt, wie aktuell ist Andy Warhol eigentlich noch? Was hat er uns zu sagen? Katja Eichinger ist heute unser Gast hier im Kompressor und Sie sind auch nicht nur Journalistin, Autorin, Produzentin, Sie sind auch, kann man sagen, Warhol-Fachfrau. Vor 3 Jahren haben Sie gemeinsam mit dem ehemaligen Factory-Mitglied Glenn O'Brien die Ausstellung Warhol-Mania in der Münchner Sammlung Brandhorst organisiert. Was war bei Ihnen die Initialzündung? Also was hat Sie oder was fasziniert Sie so besonders am Werk von Andy Warhol?
Also ich war 12 oder 13, da war ich in Kassel aufgewachsen, war im altsprachlichen Gymnasium. Es ging also, die ganze Kultur, in der ich aufgewachsen bin, hat nun zurückgeblickt. Und ich habe Schule gespenst, bin vom, ich glaube, statt zum Sport in die neue Galerie gegangen. Und da hing ein doppelter Elvis von Warhol. Ich hatte vorher noch nichts von Warhol gehört. Und auf einmal schien mir das, also wie unfasslich, dass ein Elvis im Museum hang. Also das war, also dass Popkultur ernst genommen wurde. Und was das, und das hat mich auch verwirrt und ich habe lange darüber nachgedacht. Und warum das auch dieses Geisterhafte, dieses Druckes, so habe ich angefangen, darüber nachzudenken und eigentlich seitdem nicht aufgehört.
Jetzt hängt er ja inzwischen wirklich im Grunde in jeder zeitgenössischen Kunstsammlung. 1987 ist er gestorben, also vor über 30 Jahren. Warum, finden Sie, ist der trotzdem immer noch aktuell?
Er war absolut visionär in dem Sinne, dass er die Auswüchse der Konsumgesellschaft und was das mit unseren Identitäten, mit unserer Selbstdarstellung, mit uns vorhergesehen hat. Also das Warhol-Porträt ist eigentlich das erste Selfie. Ja, mhm. Er hat das so vorhergesehen, auch den Narzissmus, den Künstler als Marke, ja, diese ganze Idee der Identität als Marke und gleichzeitig aber auch das Kollaborative und diese Idee, also die Hinterfragung des Originals, ja, sich selbst aus dem kreativen Prozess herauszuziehen und trotzdem ein großes Ganzes zu schaffen. Das ist also die Idee des DJs hat er vorhergesehen. Ja.
Ich finde auch sehr prophetisch diese Äußerung. In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein. Ich meine, das zu Zeiten, als es wirklich noch kein Facebook, noch kein Instagram, das alles nicht gab. Das ist schon tatsächlich, wie Sie sagen, visionär. Katja Eichinger, unser Gast heute im Kompressor über den amerikanischen Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Wir haben nämlich im Studio eine neue Fachkraft im Radio, Katja Eichinger, die Witwe des 2011 verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger. Heute unser Gast und dafür gibt es einen triftigen Grund. Als Journalistin und Produzentin sind Sie ja seit Jahren sehr umtriebig und auch sehr erfolgreich, aber jetzt haben Sie ein ungewöhnliches Musikprojekt produziert, ein Konzeptalbum. Das New Yorker Duo Tempest vertont dabei das Wesen von Shopping Malls unter dem hübsch programmatischen Titel Junk Spaces. Und wie das klingt, das hören wir hier mal ganz kurz in einem Ausschnitt aus dem Song Air Conditioner. Da klingt ja schon wirklich ziemlich gut an, was uns so an Shopping-Malls gleichzeitig fasziniert und abschreckt. Also diese Oberflächlichkeit, dieses Künstliche. Und das, glaube ich, ist es unter anderem auch, was den Architekten und Architekturtheoretiker Rem Koolhaas seit Jahren umtreibt, mit dem Sie sich ja auch viel beschäftigt haben. Wo und wann haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Das war vor 2 Jahren, da habe ich ihn interviewt für die Deutsche Vogue. Die hatten mich gebeten, ihn zu interviewen, weil ich gerade eine Fotoarbeit für die Pinakothek der Moderne zu Shopping Malls gemacht hatte. Und dann haben wir uns getroffen in Mailand in der Fondazione Prada, die er entworfen hatte. Und das war ein ganz großartiges Gespräch, eben auch sehr viel über Junk Space, weil er gerade dabei ist, das KaDeWe in Berlin umzubauen.
Aha.
Also was interessant ist, also hier wird wirklich der Wilderer zum Jäger gemacht, dass eben er der Kritiker dieser Konsumarchitektur nun beweisen soll, wie man es besser macht. Und
Ich fand es so interessant, es wird immer gerne gesagt, Rem Koolhaas würde Gebäude als gefrorene Musik titulieren, aber eigentlich spricht er von gefrorenen Filmen. Was meint er damit? Was ist das für ein Film, der sich ihm da so im Hinblick auf Shopping Malls wohl vor seinem inneren Auge bietet?
Ja, also ich meine, gefrorene Musik ist ja von Schopenhauer oder Goethe auch. Mhm. Und ich habe ihn halt dazu angesprochen und er meinte, nein, das ist Architektur ist keine gefrorene Musik, das ist gefrorener Film. Was man auch nachvollziehen kann, weil er eben Gebäude schafft mit einer großen Dramatik. Dann auf einmal ist es ruhiger, dann wieder kommt das große Atrium und so. Es muss halt eine Dynamik haben. Und wie jedes gute Drehbuch. Und er war ja auch, bevor er Architekt wurde, Drehbuchautor. Ich glaube, deswegen haben wir uns so gut verstanden, die Filmverbindung.
Und wie kam jetzt die Musik da rein? Also das Ganze ist jetzt sozusagen geronnen in einem Album. Wo kam dieser Link zur Musik her? Also ich habe gelesen, Sie waren in jungen Jahren als Organistin in der Kirche tätig, jetzt sozusagen der Tempel des Konsums, das ist natürlich ein weiter Weg dahin.
Ja, also ich war früher, also Musik ist immer schon ein großer Teil meines Lebens, seit ich 6 bin, spiele ich Klavier, dann brauchte ich Geld als Teenager, da bin ich Kirchenorganistin geworden und hatte da auch so eine Ausbildung durchlaufen. Und klar, also die Kirchenmusik hat ja was Transzendentales und J.G. Ballard hat die Shopping Mall auch als die Kirche der Vorstädte bezeichnet. Mhm. Fand ich immer sehr interessant, großer J.G. Ballard-Fan. Und dann hatte ich das Interview mit Rem abgetippt und dann die nochmal die ganze Stimme in mir wirken lassen und dann kam wieder dieser Satz, Architektur, gefrorene Musik oder nicht. Und dann hatte ich diese Idee, wie ist das eigentlich, ein Album, eine Art Shopping-Mall-Symphonie zu kreieren. Dann hatte ich diese Idee und habe dann eine befreundete Band, Tempest, in New York angerufen. Die machen so elektronische Post-Punk, Dark-Disco-Musik.
Aber auch gar nicht so, also durchaus eingängig, ne? Ich finde, wenn man die in der Beschreibung so hört, dann denkt man, jetzt wird es wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert, aber man kann es richtig gut durchhören.
Absolut. Also bei allem, es war mir auch wichtig, dass bei allem abstrakten Überbau oder theoretischem Überbau da doch noch gute Popmusik bei rumkommt.
Und da eingebaut sind tatsächlich auch ein paar Originalzitate von Rem Koolhaas. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
The essence of shopping is to eliminate reality as much as possible.
Das ist ja schon auch eine niederschmetternde Analyse. Also, dass es eigentlich darum geht, wirklich beim Shopping all das auszuschalten, was uns als Menschen Mensch sein lässt. Das einzige spirituelle Bedürfnis der Menschen in Shopping-Malls bestehe darin, einen Parkplatz zu finden, ist da zu lesen. Moralische Dilemmas, die gäbe es hier nicht, denn alles habe ja so einen Barcode. Aber trotzdem ist es ja so, wie Sie sagen, ihn faszinieren diese Tempel des Konsums. Und er nimmt sie sich ja eben auch vor als Architekt. Er könnte diese Orte ja auch blanko boykottieren. Warum dann also doch diese Ambivalenz, diese Faszination?
Na, es ist ja Shopping oder Einkaufen, Konsum, man kann das hier nun einfach völlig negieren und sagen, ich beschäftige mich nur noch mit Hochkultur. Und baue als Architekt bitteschön nur noch Museen und Konzerthallen. Aber das Leben findet ja woanders statt. Und als Architekt, genauso wie als Journalist, beschäftigt, will man sich ja doch mit dem echten Leben beschäftigen. Und aber die Menschen haben auch was Besseres verdient als Junk Space. Es ist ein riesiger Teil unserer Gesellschaft. Wie mache ich es besser? Ohne, und es wird ja, es ist ja wirklich so, es ist genau ähnlich wie Gefängnisse. Das sind so Orte, mit denen will man sich nicht beschäftigen. Sondern die finden, es hat sowas, man geht dorthin und gibt Geld aus und es hat irgendwie sowas, ja, niemand ist stolz darauf, zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal in die Shopping Mall.
Und dieses Musikerduo, was Sie angesprochen haben, die Tempers, die haben selbst auch weite Teile ihrer eigenen Jugend in Shopping Malls verbracht, wie wahrscheinlich, ja, weite Teile der amerikanischen Jugend.
Ja, ich fand das sehr witzig. Jasmine Golestane, die Lyrics geschrieben hat, die Liedtexte, ist halt in West Palm Beach aufgewachsen, wo heute... wie heißt er? Mr. Trump?
Mhm. Wie heißt er noch gleich? Voldemort.
wo wir doch schon über das Objekte reden. Genau, nee, sie ist dort aufgewachsen und das, sie meinte immer, es ist großartig, als kleines Mädchen war es halt, in diese Mall zu gehen, weil dort durfte sie frei rumlaufen und hat so zum ersten Mal diese, weil die Eltern eben denken, dort ist das Kind sicher und viele amerikanische Teenager erleben halt gerade in den Malls zum ersten Mal ein Stückchen Freiheit oder ein Stückchen Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung.
Ich finde interessant auch den Gedanken, dass hier im Grunde eins der wirklich letzten folkloristischen Rituale der Moderne stattfinden. Also eben Shopping in Zeiten von Internet und Online-Shopping ja wirklich fast eine aussterbende Kulturtätigkeit allmählich, oder?
Es ist ja auch erstaunlich, dass hier in Berlin so viele neue Malls gebaut werden. Ja? Obwohl, also in Amerika, es gibt es ja schon das Phänomen der Dead Mall, also die langsam absterben und dann umgebaut werden zu Erlebnisparks oder so. Aber hier in Deutschland oder auch gerade in Asien und in arabischen Ländern gibt es einen wirklichen Bedarf, wo das Einzige, was uns noch verbindet, das ist natürlich grauenhaft. So. Deswegen, es geht eben darum, dass man, wenn das Shopping tatsächlich so wichtig geworden ist, als letztes gemeinsamer Nenner, dann neben Autostaus, sollte man doch versuchen, es menschenwürdiger zu gestalten, ja.
Katja Eichinger über das von ihr produzierte Konzeptalbum Junk Space des New Yorker Duos Tempers. Und Sie bleiben weiterhin unser Gast, darüber freuen wir uns sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Barbara Becker.
Der Hessische Kulturpreis 2018 geht an die Journalistinnen Heike Schmoll und Regina Oehler von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie an den Journalisten Andreas Platthaus vom Hessischen Rundfunk. Die drei Preisträger stünden für seriösen und gut recherchierten Qualitätsjournalismus. Ihre Beiträge vermittelten Orientierung und erklärten in ansprechender Sprache komplexe Sachverhalte, so Ministerpräsident Bouffier. Die mit 45.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt besondere Leistungen in Kunst, Wissenschaft und Kulturvermittlung. Bislang gingen sie unter anderem an Jürgen Habermas und Volker Schlöndorff. Mit einem Festakt wurde am Vormittag der 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland gewürdigt. Bei der Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum in Berlin sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass bis zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in Deutschland noch viel zu tun sei. Es dürfe vor allem keine Rückschritte geben. Als Beispiel nannte sie den Bundestag, wo der Anteil der weiblichen Abgeordneten auf 30,9% geschrumpft sei. Warum das so ist, haben wir die Bremer Geschlechterhistorikerin Birte Förster gefragt. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen hat eine Quote, sagt sie. Und weiter?
Die ist im Moment unglaublich erfolgreich. Die wird auch mehrheitlich von Frauen gewählt. Und das ist ja vielleicht auch eine Verbindung zu den USA, zu dieser eher progressiven Richtung, die ja jetzt auch mit Frauen als Kandidatin sehr erfolgreich ist und zum Teil Republikaner eben aus dem Amt geworfen haben. Warum es immer noch rückfällig ist, das liegt daran, dass in der AfD und in der FDP so wenig Frauen ins Parlament gewählt worden sind. Und das sind meines Wissens Parteien, die auch keine Quote haben. Die CDU hat ja auch sowas wie eine Quote, die nennt sich nur Quorum, auch nicht 50%.
Bundesjustizministerin Katharina Barley hat sich für eine Änderung des Wahlrechts ausgesprochen, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen. Weitreichende Einschränkungen der Gebetszeiten am islamischen Heiligtum Taj Mahal sorgen in Indien für große Empörung bei den Muslimen. Die Entscheidung der indischen Behörde für Archäologie sei Teil eines besorgniserregenden Trends, erklärten Vertreter islamischer Organisationen und sehen sie als einen weiteren Affront der hindu-nationalistischen Regierung von Premierminister Modi. Die Archäologiebehörde hatte die Maßnahmen jedoch mit Sicherheitserwägungen sowie mit dem Schutz des historischen Baudenkmals vor dem steigenden Besucheransturm begründet und folgte damit einem Urteil von Indiens oberstem Gericht. Die Bausubstanz des UNESCO-Weltkulturerbes leidet unter dem Ansturm von fast 8 Millionen Besuchern jährlich.
Am Wochenende hat der Theatermacher Milo Rau mit anderen europäischen Künstlern die Europäische Republik ausgerufen. Außerdem positionierten sich in Berlin, in Hamburg, in NRW und Dresden mehr als 90 Kulturinstitutionen mit der Erklärung der vielen gegen Rechtspopulismus. Aus Berlin sind zum Beispiel dabei der Friedrichstadtpalast, die Deutsche Oper, die Akademie der Künste, die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, der Deutsche Kulturrat und das Maxim-Gorki-Theater. Feline Rinnert ist Bühnenbildnerin und eine der Mitbegründerinnen der Aktion Die Vielen. Die Produzentin Katja Eichinger ist auch noch unser Gast. Herzlich willkommen nochmal.
Hallo. Hallo.
Und so besonders überrascht haben Sie, Frau Rinnert, aber wahrscheinlich ja niemanden mit dieser Initiative. Also tragen Sie nicht mit dieser Erklärung im Grunde doch auch wieder Eulen nach Athen?
Na, ich glaube, der Unterschied dieser Initiative vielleicht zur Bewegung, die es vorher gab, dass es wirklich eine sehr große Bandbreite von Institutionen ist, die sich da zusammenschließen. Es sind sogar 300 Institutionen,
wow.
Nicht 90.
Mhm, 90 Jahre schon in Berlin,
genau.
Allein, ne?
150 in Berlin. Mhm. Und es geht eben darin auch darum, dass sich Opernhäuser oder so ein Haus wie die Akademie, selbst mit der kleinsten Spielstätte, also einer Galerie oder einer Off-Theaterbühne zusammenschließt und gemeinsam stark wird.
Wie erleben Sie in diesem Zusammenhang so das Stadt-Land-Gefälle? Also ist der Druck von rechts in der Provinz wahrscheinlich ja stärker, aber erreichten Sie mit Ihrer Initiative, also hat die eine Strahlkraft, die dann also möglicherweise auch in Gegenden reicht, die es besonders nötig hätten?
Ja, also ich denke, auf dem Land ist das auf jeden Fall stärker. Ich glaube, wir fangen jetzt hier in der Stadt an, weil da leben wir oder da kennen wir uns aus, aber es ist jetzt eigentlich schon bei uns, das nächste Projekt bewegt sich dann auf das Umland von Berlin zu. Und ich denke, dass das auch in den anderen Bundesländern so sein wird.
Wir haben uns ein bisschen gefragt, wie das dann faktisch aussieht. Also hier, mein Kollege aus der Redaktion hatte so die Überlegung, ob das ist wie so eine Art kleines Kultur-NATO-Bündnis mit Nicht-Angriffspakt und andersrum, wenn eine dieser Institutionen angegriffen wird, dann schlagen alle zurück. Ist das vielleicht so ein bisschen so zu denken?
Ja, vielleicht nicht ganz so streng, aber auf eine Art denke ich schon. Also ich glaube, es war ein großes Bedürfnis der UnterzeichnerInnen, dass man in Fällen, wie es ja auch in Berlin schon allein im Friedrichstadtpalast vor einem Jahr mit einer Bombendrohung oder im Deutschen Theater darüber, dass Identitäre die Bühne gestürmt haben, schon stattgefunden hat und eben nicht direkt danach reagiert wurde oder Solidarität gezeigt wurde von anderen Häusern. Und ich denke, dass das jetzt auf jeden Fall anders sein wird, weil sie alle miteinander vernetzt sind. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir ganz klar dazu aufrufen, selber aktiv zu werden. Also eigentlich geht es jetzt erst richtig los.
Und wie sieht das alles in der Praxis aus, was die Inhalte anbelangt? Also wie wird das umgesetzt in die Praxis und wer gibt es da irgendwie eine Form von, dass man aufpasst, dass es auch richtig umgesetzt wird und nicht falsch?
Also ich glaube, also wir als Verein, die vielen, wollen auf jeden Fall jetzt nicht so eine Kontrollinstanz darstellen. Also es ist schon, und das finde ich auch ganz wichtig, es ist eine Bewegung, die man eben nicht unter Kontrolle hat, wo jeder Verantwortung übernehmen muss. Also sowohl jeder Einzelne als aber auch eben jede Institution. Und das ist von uns ein klarer Aufruf. Also an dieser Berliner Erklärung hängt eine Selbstverpflichtung dran für jede Institution, wo eben auch aufgeschrieben ist, also Beispiele, was man machen kann. Also sei es eine Publikumsveranstaltung, sei es eine Teilnahme an einer Demonstration, sei es in den sozialen Medien darauf hinzuweisen oder auch hausintern irgendwie an den Strukturen zu arbeiten.
Geht es denn auch darum, Leute abzuholen, also ein rechtes Publikum zu sagen, wir wollen mit euch diskutieren, oder wie dass man eben nicht nur Preaching to the Converted betreibt, sondern eben auch Leute, die sonst ja versucht zu erreichen, die schon abgedriftet sind.
Ja, das ist, glaube ich, so ein schwieriges Thema. Also da haben wir auch viel drüber diskutiert. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir also wirklich rechten Parteien kein Podium bieten auf unseren Bühnen. Mhm. Weil das oft einfach in falsche Richtungen auch ausgenutzt wurde und umgekehrt findet das ja nicht statt. Trotzdem denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich zu öffnen. Ich glaube aber eher in so Richtung Zivilgesellschaft. Also was wir zum Beispiel irgendwie viel gemacht haben, also für die Demonstrationen oder auch vorbereitend für die Demonstrationen, irgendwelche Workshops zu geben, auf die Straße zu gehen, mit Leuten zu reden, also raus aus dem Kristallpalast der Theater.
Ich fand sehr interessant, wir haben gerade ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, das sind natürlich jetzt so extra Veranstaltungen, die explizit politisch und dann am Rande stattfinden, aber was ist mit der Kunst selbst? Also da stellen wir ja fest, dass die ja gerade vor diesen Ereignissen der letzten Monate natürlich auch immer politischer wird, immer politischer werden muss, dass man aber so ein bisschen auch den Eindruck hat, es wird auch erwartet und Kritiker sehen sehr, sehr skeptisch auf Kunst, die ausgewiesenermaßen unpolitisch ist. Jetzt haben Sie, Katja Eichinger, gerade gesagt, aber eigentlich ist ja Kunst fast immer politisch. Also das finde ich eine ganz interessante Überlegung. Was macht dieses Diktum von der Politik in der Kunst eigentlich mit der Kunst? Also verliert die dadurch das Spielerische, das Freie, das Unbefangene? Ist das nicht etwas, was der Kunst möglicherweise sogar schadet, politisch sein zu müssen?
Ist, glaube ich, die Frage eben, was versteht man darunter, politisch zu sein? Also ich würde, glaube ich, auch erstmal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich verstehe darunter, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur auf das visuell-ästhetische, was ich da produziere, sondern auch in so einem gesellschaftlichen Rahmen. Und ich würde, also wir sind ja auch zum Beispiel keine Partei und sind, glaube ich, auch weit davon entfernt, das sein zu wollen. Es ist, glaube ich, wirklich eher Politik im Sinne, vielleicht sogar auch freier zu denken oder sich mehr zu öffnen.
Ja, und die Hinterfragung des Status quo. Also ich glaube, es ist jetzt, was für den künstlerischen Prozess anbelangt, muss man sich am Anfang überlegen, okay, was mache ich hier? Und auch wenn es fertig ist, was bedeutet das? Was löse ich hiermit aus? Natürlich während des künstlerischen oder des kreativen Prozesses sich zu sehr mit dem Verantwortungs zu beschäftigen, ist dann auch einengend. Also eine totale Freiheit. Natürlich, wenn es fertig ist, muss man sich dann überlegen, sollte ich damit jetzt wirklich rausgehen und welchen Diskurs unterstütze ich hier? Ja, vielleicht unbeabsichtigt.
Wie machen Sie das für Ihre eigene Arbeit als Bühnenbildnerin? Mhm. Also wie arbeiten Sie da Politik in Ihre tägliche kreative Arbeit ein?
Also zum Beispiel ist es mir in letzter Zeit sehr viel wichtiger geworden, den Prozess, also den Schaffensprozess auch zu teilen mit anderen Leuten, also dass man eben, also normalerweise ist es so, du machst deine Skizzen und gibst das ab und das wird dann gebaut, aber dass du das mit Leuten zusammenbaust, dass du gemeinschaftlich überlegst, wie soll das eigentlich aussehen, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Andererseits denke ich, also Bühnenbild ist ja eh so ein Beruf, der heutzutage sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Letztlich schafft man einen Raum für Kommunikation. Und wie sieht dieser Raum aus? Also das ist ja auch schon eine Form von, wie spricht man heute politisch oder wie versammelt man sich heute? Auch ein wichtiges Thema, finde ich, für den ländlichen Raum.
Genau, und dass man eben aufpasst, dass das nicht jede Unterhaltung in so einen Facebook-Abschlag ausartet. Das ist auch ganz wichtig. Auch teilweise eben muss man auch bei sich selbst aufpassen, dass man jemanden nicht einfach als Nazi abstempelt und das ist dann das Ende der Unterhaltung, sondern dass man von sich aus gesehen so differenziert wie möglich argumentiert und versucht, eine differenzierte Unterhaltung aufrechtzuerhalten.
Und auch den Raum möglichst weit offen lässt in jeder Hinsicht und das eben auch als Bühnenbildnerin. Pauline Rinnert ist eine der Urheberinnen der Erklärung der vielen. Ganz viele, über 300 Kultureinrichtungen, haben wir gerade gehört, aus verschiedenen Städten haben sich mit ihrem Bekenntnis gegen Nationalismus, Rassismus und Populismus zusammengeschlossen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Gerne.
Gestern ging im Pariser Grand Palais die Messe Paris Photo zu Ende. Es ist die Messe für künstlerische Fotografie überhaupt. Dort gekürt wurde auch das beste Fotobuch des Jahres beim Wettbewerb mit dem etwas sperrigen Titel Aperture Foundation Photo Book Awards. Der Gewinner, ein hochpolitisches Werk der Spanierin Lea Abril, eine fotografische Auseinandersetzung mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, und der Berliner Verleger und Fotobuchexperte Thomas Gust, der kennt das Buch bereits aus eigener Anschauung und ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen im Kompressor.
Ja, schönen guten Tag.
Das Buch wartet mit schockierenden Zahlen auf. Fast 50.000 Frauen sterben jährlich nach wie vor durch missglückte Abtreibungen, Eingriffe, die oft auf illegale und sehr riskante Methoden zurückgreifen. Wie nähert sich jetzt die Fotografin Lea Abril diesem Thema? Also wie ist das Buch gemacht?
Auf wirklich verschiedenen Ebenen und auch verschiedenen visuellen Ebenen. Das Buch zeigt zum einen, also es ist eine visuelle Sammlung, zeigt Porträts von Frauen, es zeigt auf verkürzten, ganz viel verschiedenen Papieren, verkürzt eingelegten Seiten, Biografien, private Geschichten. Es verbindet die Ebene des Psychologischen und auch des Physischen, des Schmerzes. Es ist zum Teil wirklich beklemmendes Buch. Aber es lüftet auch Geheimnisse und es legt diese ganzen Dunkelheiten, wo man nicht so viel drüber weiß, und so viel Schicksale. Also es verbindet ganz viel persönliche Schicksale und legt das frei in einem wirklich fantastisch designten Fotobuch.
Ich habe jetzt auch wirklich nur mal so ganz, ganz oberflächlich in diesem PDF rumgeblättert, und da wird es einem physisch richtig schon schwer, weil da beispielsweise einfach nur mal Werkzeuge abgebildet sind, mit denen Abtreibungen vorgenommen werden. Also es ist wirklich so, dass man im Grunde gar nicht wagt, weiter zu blättern. Ein, wenn man so will, ultra hartes Buch. Es geht also längst nicht nur über Fotos, es gibt auch viel, viel Text. Was für ein Bild ergibt sich da? Also ist das ein klares Plädoyer wahrscheinlich gegen Abtreibungsverbote, oder?
Ja, genau. Es ist ja auch der Untertitel des Buches, On Abortation, und der Untertitel ist And the Repercussions of Lack of Access. Also die Auswirkungen des fehlenden Zugangs. Also das haben wir auch in Europa, Abtreibungsverbote in dem Buch. Ich finde, das Buch entwickelt sogar eine gewisse Poesie. Und mit jeder Geschichte, mit jedem Text erfolgt ein neuer Zugang. Die Künstlerin hat das ursprünglich als Installation geplant und auch zuerst ausgeführt. Und deswegen hat das zum Teilweise einen Charakter eines Museums des Grauens mit diesen alten Apparaten. Man sieht Aufkleber von Rattengift, was Frauen irgendwann mal benutzt haben. Und es zeigt aber auch in den Gesprächen, wie die Frauen sich öffnen und ihre Geschichte erzählen können.
Und das ist also faszinierend, wie nach all dem, was schon passiert ist, wir immer noch, der weibliche Körper immer noch ein Schlachtfeld internationaler oder sozialer Politik ist, und wie eingeschränkt eben das Leben vieler Frauen ist und dass sie ihre Selbstbestimmung absolut uns reduziert und eben sowas auch in Europa noch existiert
ist. Ja, ja. Thomas Gust, wie würden Sie denn diese Künstlerin charakterisieren? Also mir sagte der Name noch gar nichts. Ist die in Fachkreisen bereits ein großer Name, Lea Abril?
Ja, absolut. Ja? Ja. Mhm. Vor allem auch ihr Vorgängerbuch The Epilogue, wo sie sich über das Schicksal eines Mädchens, was an Bulimie gestorben ist, mit den Eltern über einen langen Zeitraum ein Buch erarbeitet, was aus ganz vielen verschiedenen privaten Aufzeichnungen, Fotos mit den Eltern zusammen entsteht, ein Buch, was wirklich auch unter die Haut geht. Sie ist wirklich eine Grenzgängerin in den Bereichen von wirklich schon weiblichen Themen, aber auch von Sozialisierung, von Identitätssuche und wie das in den Dunkelbereichen, in den Grauzonen auch, wie sie visualisiert das in wirklich fantastischen Büchern zusammen mit dem Designer Ramon Petz. Und jetzt die letzten beiden Bücher bei Davy Lewis haben schon wirklich viel Anerkennung gebracht. Und so ein Preis wie der jetzt von der Aperture Foundation hilft natürlich.
Der wichtigste Fotopreis des Jahres, Fotobuchpreis, muss man sagen, geht an Lea Abrils Band On Abortion. Über diese Entscheidung haben wir mit dem Berliner Fotobuchexperten Thomas Gust gesprochen. Und das war's für heute vom Kompressor. Gesa Ufer, mein Name. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, machen Sie es gut.